Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Christian Möller. Herzlich willkommen. Die Väter der Zukunft, das ist der Titel des Buches, das der Philosoph Björn Fedder gerade veröffentlicht hat. Darin geht es ihm darum, das alte patriarchalische Bild des Vaters endgültig hinter uns zu lassen und es durch ein neues zu ersetzen. Ganz einfach wird das nicht, wie es scheint. Von der Mutter lernen wir zu leben, vom Vater lernen wir zu sterben, so lautet eine der zentralen Aussagen. Es geht also durchaus um letzte Dinge, aber dazu kommen wir gleich noch. Zunächst mal herzlich willkommen zu Sein und Streit, Björn Fedder.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Herr Fedder, im Moment durch die Corona-Krise, Kontaktsperre, Homeoffice und so weiter, sind viele Väter näher bei der Familie. Sie sind ja selbst Vater dreier Töchter. Eine ist, glaube ich, gerade erst diesen Monat auf die Welt gekommen. Wie sieht es denn bei Ihnen gerade aus?
Also wir machen Homeoffice. Das ist bei uns aber quasi Business as usual. Nur kommen wir halt kaum so, weil unsere Kinder so sehr klein sind, dass die quasi rund um die Uhr betreut werden müssen, dass wir ein bisschen weniger Homeoffice machen als sonst. Aber ich verbringe im Moment die meiste Zeit damit, Kinder rumzutragen. Das Baby zu schuckeln, die beiden großen Kinder, die wollen dann auch viel getragen werden. Und so, ich habe mittlerweile an der rechten Hand auch so eine Sehnenscheidenentzündung. Ui. Ja, ist auch halb so wild. Ich habe mir dafür jetzt so eine Schiene gekauft. Und zwar die, die online die besten Bewertungen hatte. Und die heißt Busy Mom. Ich kann die sehr empfehlen auch. Und da kann man schon sehen, wie so die Rollen auch wechseln in der Familie. Ja, also, dass ich sozusagen jetzt zumindest mit meiner rechten Hand großen Teil der Mutterrolle ausführe. Zumindest sagt das mein Jeanhersteller, der die ja für vielbeschäftigte Mütter entwickelt hat. Und die hilft tatsächlich ganz gut.
Oh, und da hören wir jetzt auch schon einen Teil der Familie im Hintergrund.
Ja, ja. Das kann man nicht ganz vermeiden bei uns zu Hause. Nicht wahr? Ich habe gesagt, seid ein bisschen ruhig. Ich muss gleich mit jemandem sprechen. Aber die haben ein fröhliches Naturell und es ist ja auch sehr schön. Ich hoffe, ich störe
mal gucken, vielleicht melden die sich hier gleich noch zu Wort. Wir schauen einfach mal.
Wir schauen mal.
Für einen großen Teil der Väter ist diese Situation ja jetzt eher ungewohnt. Es gibt zwar inzwischen nicht mehr nur den sogenannten Mutterschutz wie früher, sondern die Elternzeit auch für Väter. Trotzdem, schreiben Sie in Ihrem Buch, werden normalerweise die Väter ins Exil von ihren Familien geschickt. Wer schickt die denn dahin?
Ich habe gedacht, das machen die vor allen Dingen selbst. Also wenn wir uns die Zahlen anschauen, dann sehen wir eben, dass Väter, sobald sie Kinder kriegen, nicht weniger oder noch mehr arbeiten als vorher. Und dass Väter immer noch die Hauptversorger in den Familien sind und eben wahnsinnig viel Zeit auf der Arbeit verbringen, wo sie dann Dinge machen, die für ihre Kinder eben auch nicht anschaulich sind. Also weil sie einfach auch so weit weg sind. Es ist vielleicht jetzt eine große Chance, das Homeoffice, dass man den Kindern in seiner Arbeitspraxis näher ist und nicht mehr so im Arbeitsexil davonläuft.
Dass man ihnen zeigen kann, was man so beruflich macht.
Dass man ihnen zeigen kann, was man macht und dass man ihnen auch zeigt, dass Arbeiten eine Weise ist, das Leben zu bewältigen. Also eine Art von Struktur, die es dem Tag gibt, eine Art von auch Dienstleistung, die man anderen tut, etwas, mit man innerhalb der Gesellschaft mit anderen Menschen verbunden ist, wo man für andere etwas tut, um von anderen etwas zu bekommen. Und das hat ja eine ganz große, auch soziale Qualität, die Arbeit. Und dass das jetzt die Väter ihren Kindern dank Homeoffice mehr zeigen können, als das noch vor 3 Wochen der Fall war, finde ich eigentlich toll.
Aber dieses freiwillige Exil, was Sie jetzt gerade ansprechen, das basiert ja trotzdem auf althergebrachten Rollenverständnissen, Rollenverteilungen, und zwar den Rollenverteilungen der patriarchalischen Gesellschaft. Die Mutter ist für den häuslichen Bereich zuständig, die kümmert sich um die Kinder, und der Vater ist eben der Ernährer. Und er ist, das führen Sie in Ihrem Buch ja aus, auch der Stellvertreter sozusagen des Königs. Er ist derjenige, der für Recht und Ordnung steht nach diesem Verständnis. Das ist aber ganz schön hochgegriffen, oder?
Naja, also wenn wir uns die klassischen Bilder des Patriarchats anschauen, dann sehen wir, dass die davon ausgehen, dass es so einen inneren Zusammenhang der Schöpfung und auch der biblischen Ordnung gibt, in dem sozusagen wie in einem Tannenbaum alles, was es gibt auf der Welt, hierarchisch geordnet ist, bis hin zu Gott als Zentralgestirn. Und dem entspricht auf biblischer Ebene der König als Stellvertreter Gottes und der Vater als Stellvertreter des Königs in seiner Familie. Und andersrum haben die Könige sich auch als Väter ihrer Landeskinder verstanden. Und man kann daran gut sehen, dass die Voraussetzungen eines Patriarchats klassischerweise die sind, Erstens, die Welt ist logisch auf Gott hin zugeordnet und zweitens, wir leben in einer Monarchie. Wir wissen aber, dass diese, man kann sagen, metaphysische Ordnung oder metaphysisch begründete Ordnung der Welt, die löst sich seit dem 17. Jahrhundert auf und die Monarchie seit 1789. Insofern kann es eigentlich seit 300 Jahren keinen Patriarchat mehr geben. Und die Versuche, das zu restituieren, etwa durch Freud in der Psychoanalyse, sind eben Versuche, die dann nochmal ganz deutlich machen, wie willkürlich diese Ordnung von Gesetz, Moral und Sitte ist, die der Vater vertritt. Und diese Vertreterschaft des Vaters, also sei es, dass er wie Josef in der heiligen Familie Gott vertritt, sei es, dass er zu Hause den König vertritt, oder sei es, dass er wie jetzt in vielen Familien die Ökonomie, die Gesellschaft, wie es im Leben wirklich zugeht, vertritt, ist auf vielfache Weise besonders negativ. Nämlich erstens, weil sie den Vater aus der Familie entfernt. Das können wir ganz gut sehen in der Darstellung der heiligen Familie etwa. Josef steht immer am Rande, während Maria und das Kind in der Mitte als Zweieinheit zusammensitzen. Und sie ermöglicht es dem Vater damit nicht, dass er diese Art von Intimität und Nähe zu den Kindern hat, die sich viele Väter heute suchen. Er wird quasi mit dem, was er vertritt, austauschbar. Es gibt bei einem Lady Gaga gibt es diesen schönen Vers, it doesn't matter if you love him or capital H I am, also ob wir den Vater lieben oder den großen anderen, den er vertritt. Das sind, glaube ich, zwei Probleme, die damit zusammenhängen.
Jetzt könnte man einerseits sagen, wir sind ja über diese alten Vorstellungen längst hinaus und wir reden ja längst schon über neue Väterbilder. Es gibt aber gleichzeitig auch sowas wie einen Backlash. Rechte Politiker, aber auch beispielsweise jemand wie der Medientheoretiker Norbert Bolz, die wollen zurück zu dieser patriarchalen Ordnung. Ist das überhaupt noch zu schaffen?
Erstens kann man, glaube ich, an einem historischen Beispiel sehen, dass es die nicht mehr geben kann, wenn ich zurückgehe zu einer Art metaphysischem, theologischen Weltbild. Das wird zuweilen kompensiert durch so eine Art von Hobbyanthropologie, die sagt, naja, Männer, das sind eben die Jäger und Sammler, Frauen, die gebären und sitzen zu Hause, die können doch nicht so gut denken, deswegen sollen die besser stricken und Wäsche waschen und so weiter, wo wir heute sehen, dass das vollkommen Hanebüchen ist und jeder Realität entbehrt. Und ein anderer Punkt ist, dass sich diese Versuche, das Patriarchat zu restituieren, verbünden mit so einer modernen Logik des Genusses, des Schönen und des ästhetischen Lebens, in dem etwa Leute wie Norbert Bolz sagen, naja, also Kinder, das sind so Konsumgüter, aber eben bessere, sind eben keine Wegwerfprodukte, das sind Menschen, denen haben wir ein Leben lang Freude.
Wie ist das denn gemeint? Kinder als Konsumgüter, das kann ja nicht sein Ernst sein.
Das trifft schon einen Punkt, den wir in der Gesellschaft heute oft finden, nämlich die Rede von, meine Kinder machen mir so viel Freude. Ich habe Kinder, weil es so schön ist, Kinder zu haben und die Kinder bereichern mein Leben, sie machen es schöner und bunter. Also Kinder haben schon so eine Art von, für viele Menschen ist mein Eindruck, so eine Art von Accessoire-Qualität. Also Accessoire ist ein bisschen zugespitzt gesagt, aber die Vorstellung, wenn man Kinder hat, dann gibt man dem Leben einen neuen Reiz. Und das hängt zum einen damit zusammen, dass sich manche Leute sagen, Mensch, nicht, also ich langweile mich in meinem jugendlichen Dasein, jeden Abend ausgehen, jedes Wochenende wandern, dies und das, mal was anderes machen. Ach komm, wir kriegen ein Kind, mal was ganz Neues. Und da sieht man eben, dass also diese Suche im Kind etwas zu haben, was mein Leben schöner, interessanter und angenehmer macht, ist sehr, sehr verbreitet und ist aber vollkommener Quatsch.
Diese Suche, ist das nicht auch eine Sehnsucht nach Gebundenheit, nach dem Gegenteil von dem, was Sie jetzt so mit Konsum beschreiben?
Im besten Falle ja, denn tatsächlich ist es ja so, dass wenn wir Kinder bekommen, dass wir dann nicht etwas suchen, um unser Leben zu bereichern, sondern dass wir unserem Leben einen absoluten Bezugspunkt geben, denn Kinder sind eben keine Konsumgüter, sondern Menschen, für die wir verantwortlich sind, die wir in die Welt gesetzt haben und die deswegen an uns den Anspruch stellen können, dass wir sie dazu in der Lage versetzen, dass ihnen ihr Leben gelingt und die wir eben auch zu anderen Menschen mit in die Welt setzen. Insofern haben andere Menschen an uns den Anspruch, auch berechtigterweise, dass unsere Kinder zu halbwegs anständigen oder erträglichen Menschen für die anderen werden.
Die patriarchale Ordnung mit Vater und Mutter und vorgefertigten Rollen steht auch in einem Zusammenhang, das hat sich jetzt schon ganz deutlich gezeigt, mit unserer Wirtschaftsweise, mit dem Kapitalismus. Vielleicht können Sie da noch ein bisschen mehr zu erzählen. Wie ist dieser Zusammenhang genau zu denken?
Einerseits gibt es seit 200 Jahren etwa die Tendenz, dass man sich überlegt hat, wie kann man eigentlich die Arbeitskraft möglichst billig gestalten. Und da ist die Hausfrau oder die Sorge und Hausarbeit der Mutter eben der entscheidende Punkt gewesen, den sich die Politiker überlegt haben. Wenn die zu Hause kostenlos arbeitet, dann kann der Arbeiter noch mehr arbeiten und wir müssen sozusagen diese Versorgungsarbeit nicht im Extra bezahlen. Insofern basiert unsere Wirtschaft bis heute darauf, dass zu Hause von Männern, aber meistens eben auch von Frauen kostenlose Sorge- und Familienarbeit geleistet wird, die im Umkehrschluss dazu führt, dass der Vater eben dann für alle das Geld verdienen muss und aus der Familie entfernt wird. Ein anderer Aspekt dabei ist unser modernes Selbstbild von uns als besonderen und außergewöhnlichen Menschen, die ein besonderes und tolles Leben führen wollen und so eine Art Ideal des maximal erfüllten Lebens haben. Auch noch das und alles möglichst schön besonders und toll, die den Hals quasi nicht voll genug kriegen können und denen es deswegen schwerfällt, bestimmte Kompromisse einzugehen oder auch auf Dinge zu verzichten.
Wenn wir darüber sprechen, dann sehen wir da meistens die Mütter als diejenigen, die benachteiligt sind von dieser patriarchalen Ordnung. Und das ist sicherlich richtig. Aber Sie sehen hier ja auch eine Überforderung des Vaters durch diese Rollenbilder. Wenn das jetzt mehr und mehr ins Wanken gerät, könnte man dann sagen, es arbeitet eigentlich auch der Feminismus der Emanzipation der Männer, der Väter zu?
Absolut. Also wenn man Feminismus versteht als eine Befreiung von Männern und Frauen, von überkommenen Rollenmustern, von Rollenbildern, die sie entfremden und die auch ihren eigenen Wünschen und Zielen im Wege stehen, dann ist das auf jeden Fall eine Art von Befreiungsarbeit, die beiden zum Tragen kommt. Und es ist natürlich so, dass historisch gesehen die großen Verdienste von den Feministinnen gemacht worden sind, die aber darauf hingewiesen haben, inwiefern unsere Gesellschaft davon profitiert, dass so ein großer Anteil an kostenloser Sorge und Familienarbeit geleistet wird, eben vor allen Dingen von Frauen.
Philosophie im Deutschlandfunk Kultur mit dem Philosophen und dreifachen Vater Björn Fedder, dessen Kinder haben wir eben gerade auch schon gehört, spreche ich übers Vatersein. Herr Fedder, Sie setzen sich dafür ein, die Vaterrolle neu zu definieren, neu zu denken. Bevor wir darüber genauer sprechen, wie die aussehen kann, kurz die Frage: Wir leben ja in Zeiten, wo Rollenvorstellungen, auch solche des sozialen Geschlechts, sich eigentlich auflösen. Und es gibt die Idee in modernen Familien, die ja immer mehr auch Patchwork-Familien sind, diese Rollen Vater und Mutter einfach zu streichen und dann von geteilter Elternschaft zu sprechen. Wäre das nicht eigentlich die viel konsequentere Folgerung aus dem, was wir eben schon besprochen haben?
Ich finde Entwicklungen, die Differenzen verschleifen und auflösen, nicht positiv, weil wir sehen, dass differenzierte Rollen durchaus effektiver ausgeführt werden können, weil die Aussage, es gibt eben gar keine Unterschiede, die Sache nicht trifft. Ich meine, genauso wie es zum Beispiel verschiedene Formen von Politik gibt, gibt es eben auch verschiedene Formen, sich um die Aufzucht und um die Versorgung der Kinder zu kümmern. Und nur weil man die Rolle von Vater und Mutter unterscheidet, heißt das ja nicht, dass diese Rollen an bestimmte Geschlechter geknüpft wären oder dass nicht auch die einzelnen Akteure zwischen den Rollen wechseln könnten. Aber ich glaube schon, dass es gut ist, diese beiden Rollen zu unterscheiden, um auch zu sehen, welche spezifischen Ansprachen und Anforderungen zwischen Eltern und Kind in der Familie stattfinden.
Das heißt, Sie sprechen weiterhin von Vater und Mutter und das könnte aber jetzt beispielsweise in einer Situation, wo vielleicht ein homosexuelles Paar gemeinsam ein Kind großzieht, vielleicht zwei lesbische Frauen, würden Sie dann auch von diesen beiden Rollen weiterhin sprechen?
Ja, genau. Also es hat überhaupt nichts damit zu tun, welches biologische Geschlecht man hat. Ich glaube, ich habe bei uns zu Hause auch, ich habe es eben mit der Schiene schon erzählt, einen großen Teil der Mutterrolle inne, wenn man das so sagen kann. Das ist so wie am Theater. Wer jetzt wen spielt, ist eben eine Frage des Talents, der Situation, der Notwendigkeit, aber auf keinen Fall des biologischen Geschlechts.
Also Elternschaft oder auch Vaterschaft, Mutterschaft ist aus Ihrer Sicht ein Rollenspiel?
Ist ein Rollenspiel, weil ich glaube, dass die Positionen, die wir innerhalb der Familie haben, Positionen sind, die sich daraus ergeben, wie wir einander ansprechen und wie wir darauf antworten. Das heißt, es ist eine Frage der Kommunikation und es entsteht eine Art von theatralischer Realität innerhalb der Familie und durch unser Rollenspiel stützen wir diese Realität oder stützen sie nicht.
Können Sie dafür ein Beispiel geben?
Mir ist das als erstes aufgefallen, als wir unser erstes Kind bekommen haben. Meine Frau bringt das Kind zur Welt, es kommt raus, es schreit, ihr Blick sucht. Und meine Frau nimmt es, legt es sich auf die Brust. Und da hat man diese typische, ja, das Kind kommt raus und es richtet sich an jemandem im Raum. Und meine Frau nimmt diese Ansprache auf und antwortet daraufhin auf eine bestimmte Art und Weise. Und so werden die Rollen von Mutter und Kind zwischen den beiden konstituiert, jenseits der biologischen Dimension, die es natürlich auch noch gibt. Und so ist das in der Familie fortgesetzt, dass wir permanent von dem anderen auf eine bestimmte Art und Weise angesprochen werden und dann darauf antworten, dass unsere Rollen entstehen. Das heißt aber auch, und das ist ein wichtiger Aspekt, wie ich meine, dass man damit sieht, dass keiner von uns in der Rolle, die wir füreinander spielen, aufgeben. Wir sind immer noch jenseits davon, noch im sehr viel mehr, was eben in dieser Ansprache gerade nicht zur Sprache kommt und in unsere Antwort nicht vollständig eingehen kann. Das heißt auch, wir bleiben einander alle ein großes Stück weit fremd. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man ein Gespür behält für diese gegenseitige Fremdheit innerhalb auch der Familie.
Sie schlagen jetzt eine neue Rollenverteilung vor. Und die lässt sich in dem Satz zusammenfassen, ich habe den eben schon zitiert, von der Mutter lernen wir zu leben, vom Vater zu sterben. Das klingt aber ganz schön, ja, schwermütig fast. Was ist denn damit gemeint?
Damit ist gemeint, dass wir die Rolle des Vaters, wie ich meine, darin bestehen kann, die Kinder etwa einzuüben in das, was man Verzicht und Verlust nennt. Wenn wir uns die Vaterbilder historisch auch anschauen, sehen wir, dass die klassische Vaterrolle darin besteht, das Kind in die Gesellschaft, in die Kultur und so weiter einzuführen. Also all das, was der Franzose vielleicht als Patrimonium, also als Summe des kulturellen Erbes beschreibt. Wir können aber heute nicht mehr davon ausgehen, dass das allein die Aufgabe des Vaters ist, weil Frauen daran ja Mütter im gleichen Sinne teilhaben, wie das Väter oder Männer haben. Und die Frage ist eben, wie kann man dieses kulturelle Erbe aufspalten? Und da sehen wir eben, dass sich unser Leben aufspannt zwischen Geburt und Tod. Und wir sehen auch, dass unser moderner Zeitgeist die Dinge geneigt ist, vor allen Dingen vom Anfang an zu sehen, also von der Geburt aus, und dadurch der Wunsch entsteht, das Leben maximal zu erfüllen und auszuarbeiten. Ein tolles Beispiel dafür etwa sind die Memoiren von Simone de Beauvoir, wo sie sagt, ich bin in meinem Leben auf der ganzen Welt gewesen. Ich habe die Dünen von El Cat gesehen und Castro, wie er zu 500.000 Kubanern spricht. Ich bin berühmte Schriftstellerin, aber trotzdem habe ich die Goldmine meines Lebens noch nicht ausgeschöpft. Und das führt zu Frustration und Traurigkeit. Ich glaube, diesen Anspruch an das Leben, es maximal auszuschöpfen, haben heute viele Menschen. Und der rührt eben daher, dass man es nur von der Geburt aus betrachtet. Ich glaube, dass eine Aufgabe des Vaters sein kann, dem ein Gegengewicht entgegenzuhalten, zu sagen, naja, aber wir müssen das Leben auch von seinem Ende aus betrachten. Das heißt also, dass das Vorlaufen zum Tode oder das Sterben lernen, wie es etwa bei Michel de Montaigne heißt, von dem ich mir diesen Ausdruck ausgeliehen habe. Das heißt, Sterben lernen, es geht nicht darum, sich mit dem eigenen Tod zu beschäftigen, sondern sich zu fragen, wie viel Zeit bleibt mir noch übrig? Was kann ich sinnvollerweise noch machen und was kann ich nicht mehr machen? Welche Chancen sind vielleicht auch vorbei? Und damit auch zu lernen, mich von bestimmten Dingen zu verabschieden, Dinge sein zu lassen und insgesamt dadurch eine eher kontemplative Distanz zum Leben einzunehmen, die wir vielleicht verlernt haben in den letzten Jahren, die aber, glaube ich, wichtig ist, weil wir nur ein Leben, das wir auch vom Tod her sehen, als Ganzes begreifen können, und nur ein Leben, das ein ganzes Leben ist, können wir sinnvoll gestalten.
Sie beziehen sich dabei ja auch auf Hannah Arendt und auf ihre Unterscheidung von Vita Activa und Vita Contemplativa. Was heißt das denn in Bezug auf die Rolle der Mutter und des Vaters im Verhältnis zu den Kindern?
Ich glaube, dass diese Unterscheidung tatsächlich hilfreich sein kann, um die Rolle von Vater und Mutter zu konturieren. Die Vita Activa, die Hannah Arendt in dem Buch über die Vita Activa stark macht, betrifft vor allen Dingen das politische, das geschäftliche Leben und ist für sie sehr stark verbunden mit der Geburt, mit dem in die Welt setzen von etwas Neues. Es gibt bei Arendt dieses schöne Bild vom Initium, also Initiative ergreifen, in das Gefüge der Welt einen neuen Knoten setzen, der das gesamte Gefüge verändert. Das ist eine ganz, ganz großartige und wichtige Rolle, die für mich sehr eng mit der Mutterrolle verbunden ist, wo ich sagen würde, Mutterrolle, das ist der gesamte Bereich der Vita Activa. Die Welt verändern, Politik, die öffentlichen Belange, wirtschaften, herstellen, produzieren, Karriere machen, erfolgreich sein. Es bleibt, und das ist im weitesten Sinne auch der moderne Zeitgeist. Insofern kann man sagen, dass wir eigentlich in einer mütterlichen Zeit leben, in einer gesteigerten Vita Activa, die eben doch was Mütterliches hat. Demgegenüber gibt es aber noch die Vita Contemplativa, die ich anders als Arendt nicht verstehen würde als so einen Mönchenausstieg aus der Welt, sondern als den Versuch, gegenüber dem Strom des Lebens, seinen Ereignissen schrittweit zurückzutreten, es aus der Distanz zu betrachten und nicht so sehr zu fragen, was kommt dabei raus, sondern wie wird es gemacht. Das ist zum Beispiel eine Differenz, die wir auch in der Ökonomie ganz stark bemerken. Wir schauen immer nur darauf, Effektivität zu steigern. Und dabei tritt in den Hintergrund, wie Arbeiten gemacht werden, wie wir die Dinge produzieren, wie wir die Tiere halten, die wir vernutzen und so weiter. Und ich glaube, dass diese Rolle des Distanznehmens auch wichtige Impulse dafür geben kann, wie wir unser Leben gestalten. Das ist die Aufgabe des Vaters.
Das ist die Aufgabe des Vaters. Und so wie Sie die jetzt formulieren, klingt die ganz schön anspruchsvoll und ich kriege das in meinem Kopf jetzt noch nicht so ganz zusammen mit den täglichen, alltäglichen Situationen der Kindererziehung. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen deutlicher machen. Sie sprechen in dem Zusammenhang ja auch vom Vatersein als einer Art Handwerk. Also Fathercraft ist ein Begriff, den Sie verwenden. Den borgen Sie sich, glaube ich, von dem Philosophen Dieter Thome. Was bedeutet das denn im Alltag?
Das bedeutet, dass man Kindern eine Perspektive darauf lenkt, eben die Dinge vom Ende her zu betrachten. Ein Beispiel, das ich im Moment oft hatte, zumindest als der Kindergarten noch geöffnet war, bei uns war, dass meine älteste Tochter morgens, die wollte immer noch spielen, aber auch mit dem Fahrrad zur Kita fahren und nicht bei mir hinten im Anhänger sitzen, wo ich das andere Kind gefahren bin. Da habe ich gesagt, du musst dir überlegen, wir müssen jetzt um 7:45 da sein, danach schließen die ab und wenn du jetzt noch spielst, dann kannst du nicht selber fahren, das dauert zu lange. Dann musst du bei mir im Wagen sitzen oder du spielst nicht mehr, dann kannst du aber selber fahren. Das heißt, sie steigt aus dem Strom der Ereignisse, tritt einen Schritt zurück und überlegt sich, okay, was ist mir jetzt eigentlich wichtiger? Und mal schaltet sie sich so und mal schaltet sie sich andersrum. Aber sie überlegt eben, okay, das Ziel ist, pünktlich im Kindergarten anzukommen. Das ist ein Vorlaufen zum Ende eines bestimmten Abschnitts. Und sie fragt sich, wie kann ich jetzt, was bis dahin notwendig ist, noch sinnvollerweise gestalten oder nicht. Und ich glaube, umso älter Kinder werden, umso größer können diese Abschnitte sein, zu denen sie vorlaufen. Und damit wächst eben auch die Distanz, die sie zum Leben einnehmen können. Und der größte Abschnitt ist eben der eigene Tod. Da können Väter ihre Kinder schrittweise begleiten, in größeren Zusammenhängen zu immer weiter entfernten Enden von Handlungszusammenhängen vorzulaufen, sich das vorzustellen und danach zu fragen, wie gehe ich damit um? Das heißt auch, sich zu fragen, was ist mir eigentlich wichtig? Also eine eigene Ordnung des Herzens auszubilden. Das ist, glaube ich, auch ganz entscheidend dafür, dass einem das Leben gelingt. Und das ist, wie ich sagen würde, gar keine Überforderung, sondern eher eine Erleichterung des Vaterseins, weil ich eben sehe, es geht nicht mehr darum, dass ich meinen Kindern einen guten Job besorge oder ein Vermögen hinterlasse oder dass ich, natürlich sind das sozusagen die Dinge des Lebens, die weiter besorgt werden müssen von beiden, genauso wie auch die Versorgung der Kinder von beiden nach Möglichkeit besorgt werden sollte. Aber die Aufgabe, die ich als Vater habe, beschränkt sich dann vielleicht doch viel stärker darauf, dass ich meinen Kindern beibringe, dass ich ihnen helfe, eine eigene Ordnung des Herzens auszuwählen, sich zu fragen, was ist mir wichtig, was ist mir weniger wichtig, die Dinge auf der Distanz zu betrachten und sich zu fragen, was kann ich mit meinem Leben sinnvollerweise anfangen und was kann ich eben nicht mehr machen. Naja, und damit lernen Kinder eben auch mit Verlust und mit Verzicht umzugehen. Das sind Dinge, die wir verlernt haben, die wir aber ganz gut gebrauchen können, wie wir jetzt ja auch merken.
Das ist dann erstmal eine Aufgabe des Einzelnen, so wie Sie es beschreiben. Ich habe mich gefragt, gäbe es auch etwas, was jetzt gesellschaftlich passieren kann, um den Einzelnen dabei zu unterstützen, diese Aufgabe des Vaters und auch diese Aufgabe der Mutter zu leisten und diese Veränderung, die das ja bedeuten würde, herbeizuführen?
Na, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt wäre, dass die Väter frei werden, diese Rolle zu spielen und damit also etwa vom ökonomischen Druck entlastet werden, den viele heute noch verspüren, darin ihre Familie versorgen zu müssen oder auch versorgen zu wollen. Und das ist eben für ganz viele gar keine Frage des überzogenen Anspruchs an den Lebensstandard, sondern eine Frage der puren Notwendigkeit. Wenn wir aber zum Beispiel sehen, dass der Wert der Familien- und Sorgearbeit etwa einen Drittel des Bruttoinlandsprodukts entspricht, müsste man darüber nachdenken, ob man nicht Elterngeld, Familiengeld drastisch erhöht, auf vielleicht 1.500, 2.000 Euro im Monat oder so. Und dann würde auch viel mehr Freiraum geschaffen, um dem Leben kontemplativ gegenüberzutreten und nicht nur in der Mühle des Versorgers aufzugehen. Das wäre ein wichtiger Punkt. Ein anderer Punkt wäre aber vielleicht auch, dass man sich innerhalb der Familien stärker darauf konzentriert, dass man Sorgearbeit, Pflegearbeit verteilt. Denn das, was Väter heute suchen, Nähe und Intimität zu den Kindern, entsteht eben nicht dadurch, dass man einmal am Wochenende mit denen in den Zoo fährt, sondern dass man morgens da ist, man nachts fünfmal aufsteht und die Wasserflasche wechselt und so weiter. Und das sind eben Dinge, die Zeit brauchen, für die man frei sein muss und die man sich aber auch zumuten muss. Und gleichzeitig würde ich vielen Müttern, die zu Hause sitzen, den ganzen Tag mit den Kindern, ein bisschen mehr Zeit ohne ihre Kinder wünschen und damit ein bisschen mehr Freiraum für die Vita Activa, für das Öffentliche, für die Politik, für die Wirtschaft, fürs Arbeiten gehen und so weiter.
Glauben Sie, dass die jetzige Situation der Krise auch etwas dazu beitragen kann, diese Lage von Vätern und Müttern zu verändern?
Ich glaube auf jeden Fall, weil also das, was man so diese gesteigerte Vita Activa nennt, einen großen Teil zurückgefahren ist. Wir sind zurückgeworfen auf uns selbst. Wir haben viel weniger Druck von außen. Viele von uns zumindest müssen uns viel stärker fragen, was fangen wir mit dem Tag an? Wie strukturieren wir unsere Tage? Haben auch viel mehr Zeit und können uns viel mehr darauf konzentrieren, wie wir Dinge machen und nicht nur darauf, was dabei herauskommt. Also das ist eben auch ein wichtiger Punkt, aus dem vielleicht auch ein neuer Impuls für unser Arbeiten und Wirtschaften herauskommen könnte, nämlich, dass die Art und Weise, wie etwas gemacht wird, genauso wichtig ist, wie das, was dabei herauskommt.
Mit dem Philosophen Björn Fenner habe ich mich unterhalten über den Wandel der Rolle des Vaters. Väter der Zukunft, ein philosophischer Essay, so heißt sein Buch zum Thema, ist erschienen im Büchner Verlag. Und die genauen Angaben zum Buch, die finden Sie auf deutschlandfunkkultur.de.